Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich über Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind und danke Ihnen dafür. Wir haben heute am 27. Mai 2014 wieder einmal so viele Stühle aufgestellt, wie feuerpolizeilich gerade noch erlaubt sind. Das zeigt das große Interesse am heutigen Thema und, denke ich, besonders am heutigen Referenten Dr. Jürgen Stepin. Er ist der leitende Psychologe der Paracelsus-Klinik in Scheidegg im Allgäu. Das ist eine Fachklinik für onkologische Nachsorge und Rehabilitation. Dr. Jürgen Stepin ist Diplompsychologe, Psychotherapeut, in Deutschland sagt man psychologischer Psychotherapeut, Psycho-Onkologe, und er ist ein stiller, ein heimlicher Star. Ich weiß, Sie hören das nicht gerne, Herr Stepin, aber ich muss es sagen, bester Beweis für die Aussage, dass Sie ein Star sind, das ist folgende Tatsache. Vor 3 Jahren war Dr. Stepin Gast in unserer Reihe mit dem Thema Angst durch Leben, Freude gewinnen. Das Video dieses Vortrags wurde wie die anderen Videos auf unser YouTube-Portal gestellt und es ist bis heute Nachmittag sagenhafte 51.654 Mal aufgerufen worden. Das ist doch einen Applaus wert. Bei dieser Gelegenheit begrüße ich auch ganz herzlich alle, die weit weg von Feldkirch sind, die vielleicht nicht einmal wissen, wo Feldkirch liegt, die aber regelmäßig die Videos von Wissen fürs Leben auf YouTube anschauen und anhören. Dass dieses Service der Arbeiterkammer so gerne und intensiv genutzt wird, das gibt der Reihe Wissen fürs Leben einen Wert, der weit über den jeweiligen Vortragsabend hinausgeht. Er macht unsere Arbeit nachhaltig und in besonderer Weise sinnvoll. Nun zum heutigen Thema. Es heißt Lieben und Streiten, im Untertitel Magie der Konflikte. Der Philosoph Wilhelm Schmid, der in dieser Reihe auch schon über die Liebe gesprochen hat und der auch ein dickes Buch darüber geschrieben hat, der sagt, banalerweise geht es in Liebesbeziehungen immer wieder um 3 Streitpunkte. Um das Geld, um die Sockenfrage und um Sex. Also, wer bringt das Geld und wer gibt es aus? Wer kümmert sich um das liegen gebliebene Zeug in der Wohnung? Wer thematisiert die Häufigkeit von Sex? Und manchmal geht es in Liebesbeziehungen auch um das Frühstücksei. Ein solches Fallbeispiel hat der große Psychologe und Existenzphilosoph Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, genannt Loriot, meisterhaft festgehalten. Stellen Sie sich vor, ein Ehepaar sitzt am Frühstückstisch. Der Ehemann hat sein Ei geöffnet und beginnt nach einer längeren Denkpause das Gespräch. Bertha, ja, das Ei ist hart. Sie schweigt. Ja, noch einmal, das Ei ist hart. Sie, ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ah, und woher weißt du dann, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart, vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bring sie um. Morgen bring ich sie um. Das ist Lieben und Streiten. In der Praxis eine Kleinigkeit eskaliert bis hin zu Mordgedanken. Aber in der VN ließ man dann zum 50-jährigen Ehejubiläum vom gelebten Miteinander, von einer harmonischen Verbindung und dass die Frau ihren Mann jeden Tag verwöhnt hat mit einem weichgekochten Frühstücksei. Und später, wenn die vielen Eier ihn endlich umgebracht haben, schreibt die Frau in der Todesanzeige, mein herzensguter Mann, mein über alles geliebter Gatte, ist zum Schöpfer heimgekehrt. Es wird geheuchelt und gelogen, dass sich die Balken biegen. Da ist eine realistische Sicht, ein nüchterner Blick dringend nötig und den bekommen wir jetzt. Lieber Herr Stepin, ganz herzlich willkommen. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
Lieber Herr Dr. Köp, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. In Deutschland gibt es eine Sendung, die heißt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir alle tragen eine Sehnsucht in uns nach einem guten Leben, nach einem gelingenden Leben, nach einem glücklichen Leben. Und ist nicht Beziehung der Hort des Glücks? Wenn wir wieder einmal unseren Traumpartner gefunden haben, er uns erhört und uns dann auch gehört, ist da nicht der Himmel voller Geigen und der Bauch voller Schmetterlinge? Ist das nicht der Himmel auf Erden? Und ist nicht auch unsere Existenz, die Grundlage unserer Existenz an Beziehung geknüpft? Zwei Menschen begegnen sich, erfreuen sich und wir sind Ausdruck dieser Freude, ausgedrückte Freude. Ja, wir nisten uns dann ein, ein Herz, eine Seele im Mutterleib. Wir sind aufs Engste verbunden mit diesem Wesen. Wir leben sozusagen wieder ganz eng verbunden in einer Beziehung, in einem Land, in einer Wohnung, wo Milch und Honig fließt. Pipeline-Anschluss. Der Sound stimmt, ja, die Geräusche des Darmes, später blasen wir das Didgeridoo, um das nachzuahmen. Ja, der Rhythmus des Herzens, ja, später spielen wir Schlagzeug. Und das Rauschen des Blutes, wir fahren ans Meer, um das immer wieder zu hören. Ja, das sind sie, diese ursprünglichen Beziehungserfahrungen in einem Land, wo Milch und Honig fließt, aufs Engste eingebunden mit einem anderen Menschen. Da gibt es nur ein kleines Problem. Es gibt einen zweiten wichtigen Impuls, nämlich einen Wachstumsimpuls. Wir wachsen jeden Tag ein Stück über uns hinaus und merken dann früher oder später, dass wir zu eng, dass wir zu klein, und dann fliegen wir raus. Eingebunden, verbunden mit einem Menschen, wachsen wir in dieser Beziehung und fliegen raus. Und das Erste, was ein Kind tut, wenn es sozusagen in die Welt gekommen ist und auf die Welt gekommen ist, es stiftet wieder Beziehung. Viele Beziehungsimpulse gehen vom Kind aus. Und wie macht das Kind das? Wie wir das immer machen. Ja? Mit Drogen, mit Attraktivität und mit Flirten auf Teufel komm raus. Das heißt, die Mutter wird unter Drogen gesetzt. Das nennt man in der Medizin unter der Geburt, schon ein bisschen davor, aber unter der Geburt und danach werden eine richtige Drogenkaskade ausgeschüttet. Prolaktin, Vasopressin, Oxytocin, also diese Kuschelhormone, diese Liebeshormone. Und voll gedopt mit diesen Hormonen guckt die Mutter das Kind an und denkt, boah, was für eine Schönheit. Verliebt sich sofort in das Kind und Beziehung ist gestiftet. Und das Kind wird immer sozusagen attraktiver, schauen sich diese kleinen Wonnenbrocken an, in die wir uns doch verlieben, weil sie so schön sind und immer schöner werden von Tag zu Tag, wenn sie sich erstmal entfalten. Und die flirten doch auf Teufel komm raus. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ja, die Mutter, die guckt immer weg und das Kleine da, 3 Monate, 4, 5 Monate, das flirtet mit mir, das lächelt, das guckt, das macht, es baut Beziehung auf. Und diese Beziehungsstiftung ist für das Kind und für uns alle extrem wichtig. Weil wir können gar nicht ohne Beziehung überleben. Deswegen sind wir darauf angewiesen, Beziehung zu stiften. Und wir machen unsere Beziehungserfahrungen im Laufe unseres Lebens. Und das beginnt sozusagen schon im Mutterleib und setzt sich immer weiter fort. Und hat immer etwas mit diesen zwei großen Kräften zu tun, denen wir sozusagen ausgesetzt sind, die in uns wirken, diese zwei tiefen Sehnsüchte. Auf der einen Seite Verbundenheit, Beziehung, dazugehören wollen und auf der anderen Seite wachsen zu wollen, sich entfalten zu wollen. Und oft gibt es ein Problem, wenn diese zwei Ursehnsüchte sich widersprechen. Und wie gehen wir dann damit um? Und Beziehung, das weiß man auch in der Medizin, mittlerweile scheint unserer Gesundheit gut zu tun. Beziehung ist eben lebensimmanent. Wir sind Beziehungswesen, wir kommen aus der Beziehung und tragen eine tiefe Beziehungssehnsucht in uns. Und es wirkt sich auch letztlich darin aus, dass wenn wir Beziehung leben, das auf unsere Gesundheit sich positiv auszuwirken scheint. Wir wissen mittlerweile sehr gut durch viele, viele Studien, dass soziale Isolation ein höherer gesundheitlicher Risikofaktor ist als zum Beispiel Rauchen und Übergewicht. Das heißt, in Beziehung zu leben, in langfristigen Beziehungen zu leben, einen Freundeskreis zu haben, hat einen protektiven Faktor, einen gesundheitsschützenden Faktor für unser Leben. Verheiratete leben länger, wobei Skeptiker sagen, vielleicht kommt ihnen das auch nur so vor. Und wenn man genauer hinschaut, gibt es da einen Gender-Effekt, also einen Geschlechtseffekt. Langfristige Beziehungen wirken sich auf Männer depressionsmindernd aus und auf Frauen eher depressionsfördernd. Man macht auch die Beobachtung, dass Männer in langfristigen Beziehungen Frauen oft hinterher sterben. Also ich rate allen Männern hier drin, passt gut auf eure Frauen auf, das ist eure Lebensversicherung. Umgekehrt ist es manchmal ein bisschen anders. Lebt der Mann ab, lebt die Frau auf. Und was sagt die Weisheit zur Beziehung Sophia? Die Philosophia, Herr Köp hat schon Herrn Schmidt zitiert, der als Philosoph sich auch ganz viel mit der Liebe und mit der Beziehung beschäftigt. Was sagt die Philosophie? Was sagen die Märchen, wo es ja ganz viele gibt, Dornröschen, Schneewittchen, ja, wo es immer um dieses Beziehungsthema geht. Was sagt der Mythos? Was sagen die Heiligen Schriften? Ja, auch dort bekommen wir viele wertvolle Impulse aus dem Strom der Weisheit zum Thema Beziehung. Wir können ja schon bei Genesis lesen, in der Schöpfungsgeschichte, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Wobei, wenn Sie da wieder genauer hinschauen, entdecken Sie, dass Sie auch schon wieder zwei Beziehungsmodelle bekommen. Es gibt nämlich zwei Schöpfungsgeschichten in Genesis. Nämlich einmal die Schöpfungsgeschichte, die mir besonders gut gefällt, wo der Mann da ist und dann in einen Schlaf fällt und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist und aus seiner Rippe eine Frau erschafft. Ein schönes Schöpfungsbild. Ich gucke immer meine Frau an und sage, du Rippchen. Ja. Das hat gerade in patriarchalen Zeiten und Kulturen sich sehr gut durchgesetzt, diese Schöpfungsidee. Es gibt noch eine zweite, der muss man schon ein bisschen nachspüren. Und diese zweite ist nicht Adam und Eva, sondern Adam und Lilith. Würden Sie jemals Faust lesen, können Sie in einer Szene in der Walpurgisnacht Faust Mephisto fragen hören, wer ist diese Frau? Und Mephisto sagt Lilith. Und Faust sagt, wer ist Lilith? Und Mephisto sagt, Adams erste Frau. Und wenn Sie den Mythos nachspüren würden, würden Sie entdecken, da wird ein anderes Beziehungsbild erschaffen oder uns angeboten. Nämlich Adam und Lilith sind zwei Gleichwertige und Lilith steht für eine autonome, selbstbewusste Frau, die durchaus Reibungsfläche bietet, die durchaus auf gleicher Augenhöhe ist und sich reibt sozusagen mit dem Mann und die Frau und dieses Konfliktmodell da schon sozusagen ein Stück weit uns aufgezeigt wird. Das sich ja auch dann weiter und fortsetzt, weil die Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, sind ja auch zwei Brüder und Geschwister, wo der Streit ein wichtiges Thema ist. Aber es gibt viele andere Mythen, ja, nicht nur unsere Schöpfungsgeschichte, die viel mit dem Thema Beziehung zu tun haben, die uns wertvolle Impulse liefern können. Der Mythos Amor und Psyche oder Eros und Psyche, wie es eigentlich korrekter lauten müsste. Die Gudrun-Sage, alles Mythologien, die uns etwas über die Bedeutsamkeit von Beziehung mitteilen wollen. Ganz besonders interessant finde ich den Mythos von Odysseus, weil Odysseus jemand ist, der gar nicht nach Troja wollte und als er in Troja ist, auf jeden Fall wieder nach Hause will. Er will zu Penelope. Er will um jeden Preis zu Penelope. Man fragt sich vielleicht als verheirateter Mann, was will der nach 20 Jahren Ehe bei Penelope? Ja. Ist doch schön, wenn er in Troja ein bisschen Urlaub machen kann. Aber er möchte ganz schnell wieder zurück. Er muss 10 Jahre in Troja sein, braucht 10 Jahre auf seinem Rückweg und es zieht ihn nach Ithaka zu Penelope. Sogar in einer Situation, als er auf einer Insel strandet und Kalypso, die Nymphe dort, ihm verspricht, ewige Jugend und Unsterblichkeit. Odysseus lehnt ab und sagt, ich möchte nach Hause zu Penelope, ich möchte in meine Beziehung zurückkehren. Also welch immenses Potenzial muss eigentlich in der Beziehung sein, wenn der Mythos uns solche Bilder anbietet? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Botschaften aus all diesen Mythen. Die erste wichtige Botschaft, die uns die Mythologie hier verkündet, was Beziehung angeht, Beziehung fällt uns nicht in den Schoß, sondern wir müssen Aufgaben bewältigen. Wir müssen gewisse Themen bearbeiten. Ja, wir müssen sozusagen auf einer Art Heldenreise unterwegs sein, damit wir das Glück der Beziehung erleben können. Sie fällt uns nicht in den Schoß. Und die zweite zentrale Botschaft, die uns die Mythologie verkündet, was Beziehung angeht, Beziehung ist kein Rosamunde-Pilcher-Film. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Und wie sieht die Beziehungswirklichkeit aus? Viele Menschen, die in Beziehung leben, die enden nicht so wie im Mythos geschildert, sondern sie verenden eher im grauen Alltag. Manche saufen sogar auf offener See ab, anstatt dass sie in den Hafen kommen. Nirgendwo bereiten wir uns so sehr die Hölle auf Erden wie in Beziehungen. Wir ärgern uns, wir streiten uns, wir betrügen uns, wir verletzen uns, wir trennen uns. Die Palette ist groß, was wir sozusagen in Beziehungen miteinander anstellen. Wir ärgern uns. Ich glaube, dass das gar nicht so spannend ist, sich diese Untersuchungen immer wieder anzuschauen, worüber wir uns ärgern. Das wissen Sie ja eh. Ja. Interessant finde ich viel eher, sich die Kurven anzugucken. Und das zeigt sich immer wieder in Untersuchungen, nämlich, dass die blaue Kurve, also wir Männer, uns viel weniger über die Frauen ärgern, als die Frauen über uns Männer. Das finde ich spannend. Viele Frauen beneiden die Männer, ihre Männer, dass die so glücklich verheiratet sind. Und was braucht ein Mann, um glücklich zu sein? Einen Job, eine Fußballmannschaft, sein Fahrrad, seine Frau, die in der Küche ein bisschen rumwerkelt. Da sind wir glücklich. Das ist Ithaka, da sind wir zu Hause. Das Problem ist nur, dass der liebe Gott anscheinend Wesen geschaffen hat, die eine gewisse Potenzialspannung reinbringen und damit nicht zufrieden sind. Diese locken sich höher ein. Und dadurch entsteht diese Spannung. Wobei ich glaube, das hat ja schon etwas mit den Chromosomen zu tun. Mit den Genen, mit unserem Chromosomensatz. Wie wird eine Frau zur Frau? Durch ein X und ein X im Chromosomensatz. Und wie wird ein Mann zum Mann? Durch ein X und X. Nicht ganz, da fällt ein Stück weg. Und das nennt man dann Y. Also ein Mann wird zum Mann durch einen Defekt. Das ist nicht von mir erdacht, sondern ein Molekularbiologe aus Berlin, der sagt, ein Mann zu sein, ist der häufigste genetische Defekt in der Natur. Ich persönlich finde das jetzt nicht so tragisch. Ja? Ich komme so ein bisschen aus der Hypnotherapie und da sagt man, man muss die Dinge utilisieren. Ja, und wir Männer wissen doch, dass wir zum Multitasking gar nicht fähig sind. Ich kann als Mann nicht gleichzeitig Fernsehen gucken und staubsaugen, deswegen lasse ich eines gleich bleiben. Aber ich möchte Sie nicht sozusagen auf eine Spur verführen, an die ich selber nicht glaube. Diese ganze Gender-Geschichte, diese ganze Geschlechtsunterschiede werden restlos überbewertet und die Gene werden auch restlos überbewertet. Dass die Frauen eine höhere Überlebenszeit aufweisen, auch wenn man zum Beispiel ähnliche Lebensbedingungen untersucht, zum Beispiel Nonnen vergleicht mit Patres oder mit Mönchen im Kloster, und wo eine ähnliche Lebensbedingung herrscht und man findet trotzdem die höhere Lebenserwartung der Frau, zeigt schon, dass es einen genetischen Unterschied gibt. Aber der wird in Verhaltensweisen, in Bedürfnissen, in Lebensgestaltungen restlos überbewertet. Der Unterschied, und das zeigt sich in allen sogenannten Meta-Analysen zwischen Männern und Frauen, ist viel geringer, als immer wieder vermarktet wird. Aber es lässt sich eben viel besser vermarkten, mit diesen Effekten zu arbeiten. Und trotzdem unterscheiden wir uns gar nicht so sehr im Geschlecht voneinander, als vielmehr in unserer Individualität, weil wir alle, und das wird uns noch beschäftigen heute Abend, weil wir alle ja auch eigenartige Menschen sind. Wir sind alle Originale. Das heißt, der Unterschied zwischen den Menschen ist weniger durch das Geschlecht bestimmt, als vielmehr durch unsere Originalität, durch unser So-Sein. Und die Streitpunkte, Herr Köp hat es ja schon ein bisschen angesprochen, die Streitpunkte, über die wir streiten, klar, Geld ist ein ganz wichtiger Streitpunkt. Ja, weil der eine möchte natürlich das Geld eher an die Kette legen und der andere möchte es eher frei laufen lassen. Der eine möchte eher immobil werden mit dem Geld und der andere möchte lieber mobil bleiben. Da kann man natürlich schon ganz viel drüber streiten, wie geht man mit Geld um, und der das Geld hat, hat natürlich auch die Macht. Und damit ist schon ein Feld bereitet, über das man natürlich viel streiten kann. Und es gibt alle möglichen Punkte, über die man streiten kann, auch gerade die Hausarbeit oder Sauberkeit und Ordnung. Manche definieren ja auch Partnerschaft so: Partnerschaft ist, dass immer der Partner schafft. Über den Freundeskreis wird auch sehr häufig gestritten. Kindererziehung ist ein ganz heißes Thema. Ja, manche teilen das so ein bisschen auf. Da ist der eine für Frühförderung, meistens die Frauen, zuständig. Der Mann oft für Spätförderung. Man kann nie früh genug mit der Spätförderung anfangen. Ja? Vom Fernseher die Abende zu verbringen, wenn die Frau mal ausgeht und so weiter. Und da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen, wie Erziehung richtig zu laufen hat. Oder Eltern oder Sexualität. Ja, der eine hat nie genug vom Sex und der andere hat genug vom Sex. Und schon hat man wieder ein Spannungsfeld. Die Themen, über die wir streiten, die sind sehr, sehr vielfältig. Und doch geht es in der Tiefe sehr, sehr häufig um Werte. Es geht sehr häufig bei all diesen Streitpunkten, die wir an der Oberfläche und Streitgespräche, die wir führen, geht es um tiefere, verankerte Werte. Und wenn wir nicht diese verdeckte Wertediskussion aufdecken und offener über diese Werte sprechen, wenn wir uns nicht selber immer wieder klären, wie wichtig ist mir das Thema Geld zum Beispiel im Vergleich zu dem, wie ich Beziehung gestalte oder zu anderen Werten, die ich habe, dann wird es sehr, sehr schwierig, an diesen Streitflächen, an diesen Streitpunkten weiterzukommen. Wir müssten, glaube ich, immer wieder ein bisschen tiefer gehen und in die Werteebene vorstoßen, weil Werte steuern unser Leben, ob uns die Werte bewusst sind oder ob sie nicht bewusst sind. Ja, wenn der Wert Geld, wenn ich aus einer Sozialisation herauskomme, aus einer Geschichte heraus mich entwickelt habe, wo der Wert Geld ein ganz besonderer Wert ist, vielleicht auch noch in Assoziation mit dem Wert Sicherheit, dann ist das etwas fundamental Wichtiges, diese Wertediskussion bewusst zu machen und sie miteinander sozusagen anzuschauen, anstatt immer an der Oberfläche darüber zu diskutieren und zu streiten, wie man mit dem Geld umgeht. Also hinter all diesen Themen steckt oft eine verdeckte Wertediskussion. Aber wir streiten uns nicht nur, wir ärgern uns nicht nur, wir trennen uns eben auch. Und es gibt viele Gründe, wenn man die Hauptgründe anschaut, warum Menschen sich trennen, dann entdeckt man immer wieder vier wesentliche Punkte. Der eine Punkt ist, warum, wenn man Menschen fragt, warum habt ihr euch getrennt, dass sie sagen, na, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wenn sie in die Restaurants gehen und Paare beobachten, dann sitzen die oft am Tisch und haben sich nichts mehr zu sagen. Wobei das nicht unbedingt schlecht sein muss. Manchmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich wieder zusammenschweigt, weil man sich wieder auseinander geredet hat. Arnold Retzer sagt ja so schön, man kann mit nichts besser eine Beziehung zerstören, als andauernd über sie zu sprechen. Und doch ist dieses sich miteinander unterhalten, dieses sich mitteilen, etwas, was ein Beziehungsbedürfnis ist. Wir leben in Beziehung, um uns auch letztlich erkennen zu wollen. Das Urmuster, wenn wir uns sozusagen verlieben, ich komme da ja noch drauf, ist ja, da wollen wir ja ganz viel am anderen entdecken. Die Sprachlosigkeit, die viele Menschen an den Tag legen und die manchmal eben dann auch ein Trennungsgrund ist, kommt vielleicht viel häufiger daher, nicht, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben, sondern dass wir das Interesse an dem anderen Menschen verloren haben. Das Interesse, was ursprünglich mal so groß da war in der Phase, als wir verliebt waren. Da hatten wir nämlich Interesse. Und da war dieser Mensch ein außergewöhnliches Wesen, das wir entdecken wollten. Und wir konnten oft gar nicht genug miteinander sprechen. Die Nächte haben wir durchgesprochen und andere Dinge gemacht. Aber eben auch ganz viel gesprochen, uns entdeckt. Wir wollten wissen, was ist deine Lieblingsfarbe, in welche Filme gehst du? Ja, wir hatten Interesse an diesem außergewöhnlichen Menschen. Ja, wenn wir so eine Weile in Beziehung leben, so nach 2, 3, 4, 5 Jahren, kriegen wir es fast alle relativ gut hin, aus einem außergewöhnlichen Menschen einen gewöhnlichen Menschen zu machen. Und den gewöhnlichen Menschen, an den gewöhne ich mich und den kenne ich schon. Und ich habe schon alles entdeckt und worüber sollen wir jetzt noch sprechen? Und das ist vielleicht einer der schlimmsten Irrtümer zu glauben, dass man einen Mensch nach 5, nach 10, nach 15, nach 20, nach 30, nach 40, nach 50 oder 200 Jahren kennen würde. Wenn wir uns wieder ein bisschen zurückbewegen würden, demütiger werden würden in der Vorstellung, ich kenne den anderen nicht. Ich bin mir selber ein großes Geheimnis und der andere wird mir immer ein großes Geheimnis bleiben. Dann könnte ich vielleicht auch wieder aus dem gewöhnlichen Menschen einen außergewöhnlichen Menschen machen, mit dem Blick sozusagen auf ihn, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu suchen. Ich komme nach Hause, meine Frau macht die Tür auf, der Mund geht auf, ich sage, lass zu, ich weiß eh schon, was rauskommt. Wieder den Blick zu finden. Für das Außergewöhnliche eines Menschen, der immer viel mehr Geheimnisse in sich trägt, der sich wandelt, der sich entwickelt, würde helfen, die Sprachlosigkeit ein Stück weit zu überwinden und damit einen wichtigen Punkt zu überwinden, der mit Trennung zu tun hat. Ein weiterer Trennungspunkt ist ja, dass wir sagen, naja, du bist so anders als ich. Wir sind so verschieden, wir passen einfach nicht zusammen. Ja, welcher Mensch passt schon zum anderen? Ja. Oder solche Sprüche wie, du verstehst mich nicht. Ja. Ich brauche jemanden, der mich versteht. Das Konzept des Verstehens ist eines der schlimmsten Konzepte in Beziehung. Wie will man einen Menschen verstehen, der doch ganz anders ist als ich? Und müssen wir ihn überhaupt verstehen? Und muss ich einen Menschen verstehen und kann ich nicht vielleicht, obwohl ich ihn nicht verstehe, ihn trotzdem unterstützen und wertschätzend mit ihm umgehen? Wenn ich ihn aber verstehen will, dann werde ich immer Schiffbruch erleiden. Weil Verstehen, wenn man das mal in der Tiefe reflektiert, geht gar nicht. Weil auf der Stelle, wo der andere steht, kann ich mich gar nicht hinstellen. Wir sind immer in einer Ich-Du-Beziehung. Wir können versuchen, sozusagen uns zu erkennen, zu geben, uns mitzuteilen. Und der andere kann versuchen, mich zu erkennen. Aber ob er versteht, was ich will, was mich bewegt, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache und oft unmöglich. Das heißt, würden wir uns viel mehr fokussieren auf das, was uns verbindet und wofür wir uns engagieren können, unterstützen, obwohl wir so unterschiedlich sind, dann würden wir uns nicht so sehr fokussieren auf das, was uns trennt, weil es immer viel mehr gibt, was uns trennt als eigenartige Wesen, als das, was wir gemeinsam haben und was wir sozusagen auch miteinander verstehen können. Das Nicht-Verstehen ist eine ganz wichtige Größe. Und es nicht verstehen zu wollen, es auszuhalten und anstatt zu verstehen, es stehen zu lassen, ist eine ganz andere Haltung in der Beziehung. Eine Beziehung durchläuft natürlich gewisse Phasen. Es verändern sich die Dinge und die Rollen verändern sich. Und wenn so ein Meteor auf die Erde knallt, da sind schon ganze Dinosaurierstämme ausgestorben. Und wenn ein Meteor in eine Beziehung knallt, das nennt man Schwangerschaft, und dann aufschlägt, da geht oft im Staub der Geburt des Kindes die Partnerschaft verloren. Eine der schlimmsten und stressvollsten und belastetsten Ereignisse jeder Beziehung ist, ein Kind zu bekommen. Beim zweiten ist es dann nicht mehr ganz so schlimm und beim dritten auch nicht. Aber das erste Kind verändert die Rollenverhältnisse und die Rollenverständnisse. Und damit zurechtzukommen, ist gar nicht so einfach. Weil mitunter gewisse Themen sich verändern. Die Geliebte ist weg und die Mutter ist da. Ja, wenn die Frau mutiert zur Mutter, dann ist ein anderes Rollenverständnis da. Und es gibt nicht nur das leere Nest-Syndrom, es gibt auch eine gewisse Entlastungsreaktion, wenn das letzte Kind aus dem Haus ist. Drei Theologen unterhalten sich, wann beginnt das Leben? Und da sagt der eine, ja, mit der Geburt, mit der Zeugung. Und der zweite sagt, nein, ganz so eng kann man das nicht sehen, vielleicht erst im dritten Monat. Und der Rabbi, der dritte, kratzt sich am Bart, guckt die zwei an und sagt, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Leben beginnt, wenn der Hund tot ist und die Kinder aus dem Haus sind. Und auch Sexualität, ja, wird manchmal als Grund genannt, sich zu trennen. Vor allen Dingen in Beziehungen, die wesentlich auf Sexualität aufbauen. Und das ist eine gefährliche Geschichte. Wenn ich die Beziehung wesentlich auf die Säule der Sexualität stelle, dann stelle ich sie auf eine Säule, die in sich schon eine Art Gravitation, die einer Gravitationskraft erliegt, die völlig natürlich ist. Sexualität ist in langfristigen und langjährigen Beziehungen eine versiegende Ressource. Der Verkehr beruhigt sich, es werden zunehmend Fußgängerzonen eingerichtet. Das ist ganz normal. Ja? Leidenschaft, Begehren braucht das Fremde. Im Laufe einer Beziehung bauen wir aber Intimität, Vertrauen, Verlässlichkeit auf. Und das ist sozusagen der Gegenpol zum Begehren und zur Leidenschaft. Deswegen ist es völlig normal, dass in langjährigen Beziehungen das Begehren und die Leidenschaft, die an die Sexualität gekoppelt ist, ein bisschen mehr und mehr nach unten geht. Das heißt nicht, dass man nicht sich engagieren kann für dieses Thema. So wie man sich für alle Themen engagieren kann. Aber wer sich nicht engagiert und die Beziehung hauptsächlich auf diese Säule aufbaut, der wird natürlich einen Trennungsgrund auch darin finden, dass Sexualität allmählich nachlässt. Und wenn man sich engagieren möchte, gäbe es ja viele Möglichkeiten. Es gibt einen eigenen Vortrag von mir, der heißt über Liebe, Lust und Frust, wo ich diesem Thema ein bisschen mehr nachspüre. Und da gebe ich auch den Impuls, manchmal wäre es schon ein guter Anfang, den Thermostat im Schlafzimmer von 14 Grad auf 25 Grad hoch zu regulieren. Gut, bei 14 Grad bleibt das Fleisch frisch. Aber Aphrodite kommt aus Zypern und nicht aus Finnland. Und diese Gründe, ja, warum wir uns trennen manchmal, warum wir auf offenem Meer absaufen, auch diese Gründe kann man jetzt sehr differenziert anschauen. Und es gibt ja auch viele Bücher, die das sehr differenziert anschauen. Aber ich möchte Ihren Blick auf ein übergeordnetes oder zugrunde liegendes Thema richten, weil ich glaube, dass dieses Thema, ähnlich wie die Wertediskussion und die Werteaufdeckung, und über Werte zu sprechen, dass dieses Thema gut im Auge behalten werden muss, was unsere Beziehung angeht, was unsere Beziehungsgestaltung und Beziehungsleben angeht. Und dieses, all diesen Themen zugrunde liegende Thema, das ist, dass wir viel zu viele Erwartungen an Beziehung und an den Partner richten und ihn vollständig überfrachten. Und das kann sozusagen, wenn wir mit dieser Erwartungshaltung in diese Beziehung hineingehen, eine Beziehung gar nicht richtig aushalten. Und dazu eine Geschichte. Im Ländle haben kürzlich Kaufhäuser eröffnet, in denen sich Frauen neue Ehemänner aussuchen können. Am Eingang hängt eine Anleitung, die die Regeln erklärt, nach denen hier eingekauft werden kann. Das Geschäft darf nur einmal aufgesucht werden und es gibt 6 Stockwerke mit Männern, deren Eigenschaften von Stock zu Stock immer besser werden. Sie können sich entweder einen Mann aus dem Stockwerk aussuchen, auf dem Sie sich befinden, oder Sie können ein Stockwerk weiter hochgehen und sich dort umsehen. Sie können aber nicht zurück auf ein niedrigeres Stockwerk gehen, das Sie bereits verlassen haben. Eine Frau geht ins Geschäft, um sich einen Mann zu suchen. Im ersten Stock hängt ein Schild und darauf steht: Diese Männer haben Arbeit. Sie geht weiter, im zweiten Stock hängt ein Schild: Diese Männer haben Arbeit und mögen Kinder. Okay, sie geht weiter. Im dritten Stock hängt ein Schild: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder und sehen verdammt gut aus. Wow, denkt sie. Fühlt sich aber irgendwie gezwungen, weiterzugehen. Sie geht zum vierten Stock und liest: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus und helfen im Haushalt. Oh Gott, ich kann kaum widerstehen, denkt sie. Aber ich muss doch noch weitergehen. Im fünften Stock steht zu lesen: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus, helfen im Haushalt und haben eine romantische Ader. Sie ist nahe dran zu bleiben, geht aber dann doch weiter in den 6. Stock. Auf dem Schild im 6. Stock steht: Sie sind die Besucherin Nummer 31.456.012. Hier gibt es keine Männer. Das Stockwerk existiert nur, um zu zeigen, dass es unmöglich ist, Frauen zufriedenzustellen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Auf Wiedersehen. Gegenüber hat ein Kaufhaus für Ehefrauen eröffnet. Es hat ebenfalls 6 Stockwerke. Im ersten Stock gibt es Frauen, die Sex lieben. Im zweiten Stock gibt es Frauen, die Sex lieben und Geld haben. Der 3. bis 6. Stock wurde noch nie von einem Mann besucht. Ja, wir haben viele Erwartungen. Und je höher die Erwartung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir enttäuscht werden. Weil die Wirklichkeit muss ja mit der Erwartung irgendwie standhalten können. Und je größer die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und der Erwartung, desto höher die Enttäuschung und desto tiefer der Fall. Und die Erwartung wird ja getriggert, sie wird ja medial auch getriggert. Ja? Nämlich, es gäbe Superbeziehungen, es gibt Traumpartner, die Dualseele, ja? Der Märchenprinz, intuitives Verstehen, der Mann und die Frau, die sich die Wünsche von den Augen ablesen, der Seelenverwandte. Es gibt so viele wunderschöne Filme. Traumschiff, Pilcher, der Bergdoktor, der Landarzt. Ja. Überall wird es gelebt. Warum nicht in Feldkirch? Und diese wunderbaren Schlager, die es gibt. Ja. Ich singe meiner Frau immer vor, ja, eines meiner Lieblingslieder, weil es meine Liebe zu ihr ausdrückt, von Peter Maffay. Angela, für dich gehe ich durchs Feuer. Meine Frau sagt immer, ist in Ordnung, aber erstmal Holz holen und Feuer machen. Und ich glaube, sie bringt es da gut auf den Punkt. Ja? Nämlich, es geht vielleicht viel mehr um die Alltäglichkeiten, in denen wir uns unterstützen. Um die Anpassung der Erwartungen an die Wirklichkeit, wie sie nun mal ist. Dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Werte haben. Ich komme da noch gleich drauf zurück. Anstatt unsere Erwartungen zu züchten und zu nähren, indem wir immer noch mehr nachlegen bei dem, was diese Erwartungen nährt, wäre es vielleicht viel, viel besser. Wir würden unseren Blick mehr auf das richten, wie das Leben ist, auf die Wirklichkeit und würden uns mit der Wirklichkeit ein bisschen mehr aussöhnen und ein bisschen, ich sage es nochmal, demütiger werden, mit dem zurechtzukommen und aus dem etwas zu machen. Weil es geht nicht nur darum, dass wir uns abfinden mit dem, wie es ist, sondern dass wir mit dem, wie es ist, etwas gestaltend unternehmen. Und das ist ja eigentlich das, was wir in Beziehung vielleicht tun können. Wir können aus der Unterschiedlichkeit etwas gemeinsam gestalten, ohne dass wir immer wieder diese Unterschiedlichkeit bekämpfen und ohne dass wir immer vom anderen erwarten, mach mich glücklich, mit all diesen Traumbildern, die wir hier haben. Also wer hilft beim Ärgern, streiten, trennen, verletzen. Manche Verletzung geht ja bis zum Tod. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einem Beziehungsmord zum Opfer fallen, ist viel, viel höher, als einem anderen Mord zum Opfer zu fallen. Also gucken Sie sich nur mal links und rechts um. Ja? Wer hilft? Ja, Fortbildung, Ratgeber. Ich bin ja im Dilemma, ich bin in der Zwickmühle. Wenn ich jetzt über Ratgeberbücher lästere, stehe ich ja selber hier und gebe Ratschläge. Ich glaube auch, dass es gar nicht schlecht ist. Wenn einem etwas am Herzen liegt, wenn es einen Wert für mich hat, dann werde ich mich damit auch beschäftigen wollen. Oder vielleicht sogar beschäftigen müssen. Weil es Arbeit von mir abverlangt, aber eine Arbeit in eine gewisse Richtung. Und da, glaube ich, muss man sehr aufpassen bei den Ratgeberbüchern, wofür arbeiten wir? Arbeiten wir daran, einen Traumpartner zu erschaffen? Arbeiten wir daran, Erwartungen noch weiter hochzuschrauben? Und da gibt es natürlich viele Ratgeberbücher. Ja? Öffne dein Herz und liebe dich selbst und alles ist gut. Ja, wenn das so einfach wäre, ja? Da würde ich zum Kardiologen gehen, mein Herz öffnen lassen und alles wäre gut. Wie bescheuert müssen eigentlich alle Paartherapeuten sein und alle Menschen sein, die merken, so einfach ist das nicht, obwohl eine Flut an Ratgeberbüchern wöchentlich erscheint. Und doch gibt es natürlich auch Bücher, die uns helfen wollen, mit der Wirklichkeit, so wie sie ist, versöhnlicher umzugehen, Erwartungen abzubauen, Erwartungen runterzuschrauben und zentrale Themen ein Stück weit zu erkennen und uns auch ein bisschen zu helfen, mit diesen Themen besser umzugehen. Und so verstehe ich auch meine Impulse an diesem heutigen Abend. Beziehung ist ein sehr komplexes Thema. Es ist nur nicht einfach so, dass hier Mann und Frau zusammenkommen und piep, 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 wir haben uns lieb, sondern es prallen hier Welten aufeinander. Beziehungen durchlaufen Phasen. Ich habe hier eine schon angesprochen, wenn ein Kind, ja, wenn der Meteoreinschlag in unser Beziehungsleben kommt, dann wird das unsere Beziehung verändern in aller Regel. Beziehungen durchlaufen Phasen wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn wir langfristig in Beziehungen sind. Und in diesen Phasen werden oft völlig unterschiedliche Fragen gestellt. Im Frühjahr fragt man sich, wer zieht wen aus? Und im Herbst fragt man sich, wer zieht wann aus? Sich diesen Phasen auch ein Stück weit zu stellen, die alles Mögliche verändern in unserem Beziehungsleben, wäre ein wichtiges Thema. Wenn wir eine Beziehung eingehen, dann gehen wir eine Gestaltungsmöglichkeit ein. Wir gestalten diese Beziehung. Und je nachdem, wie wir diese Beziehung färben, mit welcher Haltung wir hineingehen, kann sie die Farbe des Streites annehmen. Ja, es gibt Beziehungen, die bauen wesentlich darauf auf, dass sie möglichst viel streiten. Ja, die hacken sich richtig ineinander fest. Es gibt andere Beziehungen, es gibt Machtbeziehungen. Ich sage immer zu meiner Frau, wir könnten so schön es miteinander haben, du müsstest nur das tun, was ich sage. Und wir wären das glücklichste Paar auf der Welt. Es gibt Beziehungen, die sind nach diesem Machtmuster ausgebaut. Es gibt Klammerbeziehungen, ja, da klammert man sich aneinander. Ich hatte mal eine Patientin, die hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich bin bis zur Unkenntlichkeit verheiratet. Also symbiotische Beziehungen, es gibt Freundschaftsbeziehungen. Ja, es ist schon so eine große Frage, eine Art Entscheidung. Möchte ich die Beziehung leben, also was Gemeinsames gestalten, was mich verbindet mit dem anderen? Oder möchte ich nur in einer Beziehung leben, weil es viel angenehmer mit einem anderen Menschen zusammenzuleben, aber so jeder geht so seine eigenen Wege, oder möchte ich nur in der Wohngemeinschaft leben? Ja, wir managen halt den Alltag miteinander. Also Beziehung will gestaltet werden, und je nachdem, wie wir sie gestalten und was wir einbringen in diese Beziehung, nimmt sie natürlich eine Farbe an. Und wir schreiben gemeinsam eine Geschichte. Das heißt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann schreiben sie aus Individualbiografien jetzt einen gemeinsamen Roman, und auch das ist eine wichtige Beziehungsaufgabe. Also schauen wir uns ein bisschen die Phasen der Beziehung an. Ja, das ist ja so verliebt, verlobt, verheiratet. Da wird ja schon die Phase, wie so eine Beziehung beginnt, ein bisschen beschrieben. Viele Schlager benutzen ja auch gerne astronomische Bilder. Ja. Wir sind vom gleichen Stern oder ein Stern, der deinen Namen trägt. Ich habe gedacht, ja, das ist ein gutes Bild, aber ich nehme mal lieber den Kometen, weil der bewegt sich auch laufend weiter und der Stern steht ja so still. Und wenn wir uns mal anschauen, wie denn so Verliebtsein funktioniert, dann ist es doch so, dass irgendwo da ein Komet auf mich zukommt und ich auf den Kometen zukomme, und irgendwie zieht uns etwas an. Und das ist so bei Himmelskörpern auch so, wenn man sich ein bisschen zu nahe kommt, dann wirken plötzlich Anziehungskräfte. Und wenn dann die Chemie auch noch irgendwie stimmt, ja, da könnte man jetzt auch viel drüber erzählen, weil wir werden ja häufig in Beziehung auch hinein manövriert. Da ist ja der Mythos auch wieder viel deutlicher. Aphrodite schickt ihren Sohn los, Eros, mit zwei Pfeilen und sagt, den und den. Und da kann man ja gar nicht mehr so viel machen. Ja, falling in love. Wir werden sozusagen verliebt. Das heißt, wir werden irgendwie auf Kurs gebracht oder manchmal auch nicht. Und dann laufen wir aufeinander zu und dann spüren wir früher oder später, wenn die Chemie stimmt, wenn wir uns gut riechen können, eine Anziehung. Und wenn wir uns dieser Anziehung hingeben, ja, dann knallen wir aufeinander und dann sind wir verknallt. Und wenn wir verknallt sind, dann gibt es eine Explosion an Gefühlen, ein Rausch. Da sprühen die Funken. Später fliegen die Fetzen, aber da sprühen die Funken. Ja? Und da lecken wir Blut, wobei die Knochenarbeit noch vor uns liegt. Aber ohne Blutlecken und ohne Rausch und ohne Verblendung und ohne Idealisierung wird es schwierig werden. Ja? Da muss man schon viel Druck dahinter setzen. Gibt es auch sogenannte inszenierte Beziehungen, aber das ist nicht unser Modell. Unser Modell ist das klassische Verknallungsmodell. Ja, wir verknallen aufeinander. Aber jede Explosion ist natürlich auch eine vorübergehende Geschichte. Jede Explosion kühlt halt auch mit der Zeit wieder ab. Es gibt eine Abkühlung und eine Spontanremission der Erblindung. Ja. Liebe macht blind und dann plötzlich sind wir wieder sehend. Ja. Und dann gucken wir rüber und vorher waren wir blind und da stand die Prinzessin und wir gucken rüber und denken irgendwann, früher oder später, der Alltag hilft da enorm. Ja. Also wenn Sie im Zustand sozusagen des Rausches durch das Leben gehen, das ist, die Psychiater nennen das ja eine Durchgangspsychose unter spontaner Remission. Da kann man auch Medikamente einsetzen. Das beste Medikament ist der Alltag. Ja? Zusammenziehen in eine Wohnung, Alltag leben, dann heilt das relativ schnell aus. Ja? 6 Monate bis 2 Jahre, ja, maximal 4 Jahre, dann ist das vorbei. Dann sind sie wieder sehend, ohne zum Augenarzt gegangen zu sein, gucken rüber und sagen, da war vorher noch eine Prinzessin und jetzt ist eine Kröte da. Und sie gucken rüber, da war der Prinz und wo, jetzt ist der Frosch da. Und sie fragen den Frosch, wo hast du deinen Schimmel? Und der sagt, geh ins Bad, da ist er jetzt. Also was sehen wir, wenn wir wieder sehen? Wir sehen im Wesentlichen die Trümmer unserer Illusionen. Und wenn wir aus diesen Trümmern der Illusionen jetzt, was macht man aus Trümmern? Aus Trümmern baut man ein Haus. Ja. Gut, Sie können natürlich sagen, manche sind verliebt ins Verliebtsein. Die sagen, nach 2 Jahren gehe ich neu auf Kollisionskurs. Ja. Weil dieser Rausch, diese Explosion an Gefühlen, ja, das ist der Kick in meinem Leben und den will ich mir immer wiederholen. Ja, und dann meldet man sich da irgendwo bei Parship oder was weiß ich wo an oder es gibt viele andere Möglichkeiten. Aber wenn ich, und das wäre eine Entscheidung, ich komme da später noch drauf auf das Commitment, ja, wenn ich mich entscheide, das muss ich nicht, aber ich kann das tun, eine langfristige Beziehung einzugehen, dann weiß ich, dass der Rausch der Gefühle, die Explosion, das Sprühen der Funken von selber nachlässt. Und dass ich dann die Trümmer sehe, und dann beginnt eigentlich Frosch und Kröte eine Beziehung. Und wenn sie am Ende ihres Lebens sich zum Prinzen und zur Prinzessin sozusagen wieder entwickelt haben, weil sie im anderen, je länger sie miteinander mit ihm leben, den Prinzen und die Prinzessin sehen, und dazu braucht man vielleicht 30, 40, 50, 60 Jahre, auch mit dem Blick wieder das Außergewöhnliche in dem anderen zu suchen, dann ist das etwas, was man Beziehungsarbeit nennt und nicht der Aufbau von irgendwelchen Illusionen mit dem Traumpartner und der Dualseele im immer glücklichen Rauschzustand, also hochgedopt mit Heroin und Kokain, durchs Leben zu gehen. Das wäre dann viel besser. Man würde immer wieder in den Verliebtheitszustand sich begeben und auf Kollisionskurs gehen. Aber wenn man sich entscheidet, aus den Trümmern etwas zu machen, dann baut man ein Beziehungshaus aus diesen Trümmern am besten. Man sieht ja dann auch erstmal, wenn man wieder klar sieht, was der andere alles so mitbringt. Und der bringt eine Menge an Mitbringseln mit. Ja, wenn wir verliebt sind, ich habe selten jemanden erlebt, der verliebt ist und dann auf den Partner zugeht und den entdecken will, dass er sagt, zeig mir mal alles, was du da noch im Gepäck hast. Deine Mutter, also Schwiegermutter, ja, Schwager, Bruder, was hast du noch alles so, Freunde? Nein, da lassen wir uns Zeit, bis wir wieder klar sehen und dann packt der aus. Und wir auch. Ja? Und dann haben wir den Salat. Ja? Weil wenn wir jetzt zusammen sind, nach vielleicht einem halben Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren und uns entscheiden, wir wollen jetzt mit dem anderen Menschen aus den Trümmern ein Beziehungshaus bauen, müssen wir auch mit diesen Mitbringseln zurechtkommen. Wir entdecken natürlich nicht nur, was dir alles so oberflächlich mitbringt, sondern wir entdecken eben auch, wenn wir wieder klarer sehen, plötzlich, der ist doch ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir entdecken die Andersartigkeit. Und diese Andersartigkeit ist einfach viel, viel größer als die Gemeinsamkeit, die wir mit ihm teilen. Und wir bringen natürlich auch unsere Eigenart mit in diese Beziehung. Und das gibt sozusagen eine heiße Masse, an der wir oder aus der wir etwas machen können. Also wäre die Frage, wenn wir uns dafür entscheiden, bauen wir aus den Trümmern der Illusionen ein realistisches Beziehungshaus. Und wenn man ein Beziehungshaus bauen möchte, gemeinsam, ist das wie wenn man ein Haus baut. Ja, ein Haus bauen ist eine ziemlich spannende Angelegenheit, weil unterschiedliche Vorstellungen hier aufeinandertreffen. Und trotzdem wäre es gut, wenn es uns gelingt, dass wir ein Haus so bauen, dass wir uns beide wohlfühlen, dass wir uns sicher fühlen, dass es aber auch genügend eigenen Raum hat, mein eigenes Zimmer, meinen Hobbykeller, dass es Anbauten hat, Aber wir müssen uns natürlich auch immer irgendwie einigen, bauen wir aus Stein oder bauen wir aus Holz. Also es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen, Einstellungen, um so ein Haus zu bauen. Und es gibt im Wesentlichen ein paar Aufgaben, wenn wir am Beziehungshaus bauen, auf die ich Sie noch hinweisen möchte. Erich Fromm hat es schon so schön gesagt, ja. Wenn ich eine längerfristige Beziehung eingehen will, dann werde ich ein Stück weit mich engagieren müssen. Arbeit. Nicht für die Illusionen, sondern dass ein Haus entsteht. Und lieben ist eben ein Tunwort, ein Verb. Das heißt, lieben und streiten sind Verben. Das heißt, wir tun hier etwas. Und was könnten wir tun? Wenn wir eine längerfristige Beziehung eingehen wollen, dann wäre es wichtig, dass wir uns viel dafür engagieren, dass Verbundenheit entsteht. Dazu brauchen wir natürlich etwas, was uns verbindet. Wir brauchen eine Art gemeinsame Schnittfläche. Wir brauchen etwas Gemeinsames. Ohne das Gemeinsame wird Verbundenheit schwer erreichbar zu sein. Aber es reicht nicht einfach nur, etwas Gemeinsames zu haben, sondern wir müssen das Gemeinsame auch in Verbindung bringen. Das zweite große Thema ist, wir müssen mit der Andersartigkeit umgehen. Wie lernen wir sozusagen mit all dem, was der andere mitbringt, zurechtzukommen? Und das dritte große Thema ist, wir dürfen unsere Eigenartigkeit, unsere Originalität nicht vollständig aufgeben. Also müssen wir auch immer wieder daran arbeiten, dass wir für unser Leben selbst verantwortlich sind und nicht der Partner dafür verantwortlich ist, mich glücklich zu machen oder wichtige Bedürfnisse bei mir zu stillen. Wenn ich den Partner dafür missbrauche, dann wird das Haus schief. Das sind die drei großen Themen, an denen wir oder mit denen wir uns auseinandersetzen können, wenn wir in längerfristige Beziehungen gehen wollen. Die Verbundenheit, das, was uns verbindet, ist das Entscheidende. Paare, die sich trennen, kriegen es nicht mehr gut hin, bei all den Streit, bei all den Konfliktthemen, sich immer wieder und vielleicht sogar relativ schnell und rasch immer wieder in die Zone der Verbundenheit zurückzubewegen. In die sogenannte Freundschaftszone der Beziehung. Wenn das Zimmer in unserem Beziehungshaus, das Zimmer der Freundschaft, das Zimmer der Verbundenheit zu klein ist oder gar nicht eingerichtet ist, dann wird es schwer werden, mit den Konfliktthemen, die uns trennen, zusammenzubleiben. Deswegen ist das Thema Verbundenheit das wichtige und zentrale Thema, weil uns nur am Thema Verbundenheit die Beziehung zusammenhält. Und das geschieht eben nicht von selbst. Wenn ich Verbundenheit leben möchte, muss ich mich entscheiden, Beziehung leben zu wollen. Das ist eine kognitive Entscheidung, das ist eine Willensentscheidung, die natürlich mit dem Gefühl, dass ich mich dem anderen zugeneigt fühle, dass ich den anderen liebe, einhergehen muss. Aber ohne diese willentliche Entscheidung, weil Gefühle auch immer wieder verschwinden, weil Gefühle immer wieder absacken und der Wille sozusagen eine viel stärkere Kraft ist, uns immer wieder in die Verbundenheit zu bringen, mit der Trotzmacht des Geistes, wie Viktor Frankl so schön sagt, ja. Ich kann, obwohl meine Frau was Schlimmes zu mir sagt, mich verletzt oder kritisiert, trotzdem etwas tun, was Verbundenheit erzeugt. Ich habe es vorher ja schon gesagt. Ich kann, obwohl ich etwas nicht verstehe, trotzdem meine Frau unterstützen. Ich muss nicht verstehen, warum sie zu mir sagt, ich möchte eine Woche allein oder mit Freundinnen nach Mallorca fahren. Das muss ich nicht verstehen. Und wenn ich jetzt anfange, es verstehen zu wollen, dann bringe ich sie in den Rechtfertigungsdruck. Und wenn sie anfängt, und ich anfange, mich zu rechtfertigen, dann führt das dazu, dass wir beide am Ende rechtfertigt sind, aber uns immer noch nicht verstanden haben. Ich werde viele, viele Dinge schlichtweg nicht verstehen. Und trotzdem kann ich mich für Verbundenheit engagieren und muss es sogar tun, wenn ich mich entscheide, in einer langfristigen Beziehung leben zu wollen. Und das ist eine Entscheidung. Und die muss jeder für sich treffen und die muss ein Paar für sich treffen. Und das ist das Commitment, das ist der Wille und die Entscheidung für die Beziehung. Und wenn ich mich entschieden habe für die Beziehung, wenn ich mich entschieden habe für eine Arbeitsstelle, dann werde ich mich auch dafür engagieren. Und engagieren dafür, für Verbundenheit sich zu engagieren, bedeutet, der Beziehung auch eine gewisse Zeit zu geben. Das muss nicht unendlich viel sein, das muss auch gar nicht so viel sein. Aber es sollte eine Zeit sein, die auch eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck bringt, wenn mir die Beziehung und wenn mir das Verbundene etwas wert ist. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, ja, Verbundenheit zu leben. Verbundenheit heißt nochmal, irgendetwas teilen wir, vielleicht Werte, vielleicht gemeinsame Aktivitäten. Aber dieses gemeinsame Teilen muss sozusagen aneinander gebunden werden durch das Tun. Es reicht nicht nur zu sagen, ich gehe gern wandern und du gehst gern wandern und dann geht halt jeder gern wandern. Sondern wir müssen es gemeinsam tun. Und dieses gemeinsame Tun ist dieser Faden, den wir täglich eigentlich spinnen, diese Fäden, die wir täglich spinnen, die das Gemeinsame miteinander verknüpfen. Und dazu gehört eine Haltung, dass wir mit dem anderen wertschätzend, würdevoll umgehen. Dass wir daran arbeiten, dass die Würde des anderen unantastbar ist. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendetwas sagen kann, was mich stört. Aber es heißt, die Würde des anderen und die Wertschätzung, die ich dem anderen gegenüber aufbringe und den Respekt, den ich gegenüber dem anderen habe, dass ich mir den erhalte und dass ich daran arbeite, dass der erhalten bleibt. Und dass ich vielleicht auch mit dem Blick der Achtsamkeit auf den anderen Menschen schaue. Berührungen, Zärtlichkeiten sind wichtige Dinge, um Verbundenheit zu leben. Wir Menschen sind Berührungswesen. Die Haut ist ein ganz wichtiges Kontaktorgan. Und immer wenn wir in Hautkontakt gehen, in Bonding sozusagen, binden wir und verbinden wir uns mit einem Menschen. Ich kann das imaginativ tun. Ich kann versuchen, immer wieder zärtliche Gefühle auch dem anderen gegenüber in mir entstehen zu lassen und das natürlich auch auszudrücken und es letztlich auch zu zeigen. Ich glaube, dass Verbundenheit ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir immer wieder dem anderen zuliebe etwas tun, aber im wechselseitigen Ausgleich. Dass wir immer wieder sozusagen dem anderen einen Gefallen tun, ihn unterstützen und auch immer wieder schauen, wo will der andere vielleicht unterstützt werden und wo kann ich ihn unterstützen. Und natürlich muss man aufpassen bei diesem Thema Kommunikation, weil es durchaus sein könnte, dass manche jetzt nach Hause gehen und sagen, der Stepin hat gesagt, wir müssen reden. Und das lieben Männer. Ja? Die Einladung, wir müssen mal wieder reden. Ja? Kommunikation ist nicht nur Reden. Kommunikation hat was mit Kommunion zu tun. Und Reden als Aspekt der Kommunikation führt uns oft eher auseinander als in die Kommunion. Saint-Exupéry hat ja schon wunderbar formuliert, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Also Kommunikation heißt eigentlich, was ich vorher schon angedeutet habe, ich interessiere mich für den anderen. Ich zeige Interesse, ich frage nach, ich möchte den anderen erkennen und er gibt sich auch zu erkennen. Ich höre zu und ich teile mich mit. Wir sind sozusagen in einem Art Austausch miteinander und diskutieren nicht, weil der Diskurs führt ja immer ein Stück weit voneinander weg. Und natürlich kann auch Sexualität Verbundenheit unterstützen. Die Zone der Verbundenheit ist die Zone der Freundschaft. Und die wesentliche Säule, die Beziehung trägt, ist eben nicht Erotik, nicht Sexualität, langfristige Beziehungen. Nicht anfängliche Beziehungen, aber langfristige Beziehungen. Langfristige Beziehungen werden wesentlich durch die Säule der Freundschaft, durch die Wertschätzung. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich schenke der Freundschaft Zeit. Ich unternehme gemeinsam was mit dem anderen. All die Dinge, die ich aufgezählt habe. Ich spinne diese Fäden jeden Tag, immer wieder. Was mich verbindet, miteinander zusammen zu tun. Und je schwächer die Qualität der Freundschaft ist, desto gefährdeter sind Beziehungen. Deswegen wäre es so wichtig, hinzuschauen, wie kriege ich diese Qualität der Freundschaft in meine Beziehung wieder hinein, wenn ich, und wie unterstütze ich und nähere ich sie, wenn es mir daran liegt, eine langfristige und längerfristige Beziehung einzugehen. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie wir mit Freunden und Freundinnen kommunizieren und welche Erwartungen wir an die haben und wie wir mit denen sprechen, dann werden sie vermutlich entdecken, dass das oft respektvoller, würdevoller, toleranter, aushaltender, stehenlassender, anstatt verstehender zugeht, als in unseren Beziehungen. Der andere, wir müssen mit der Andersartigkeit des anderen leben. Okay, müssen wir nicht. Wir können versuchen, den anderen zu assimilieren. Das können wir machen. Wir kolonialisieren ihn, wir restaurieren ihn. Wir sagen, mein Gott, was hat da die Schwiegermutter abgeliefert? Ja? Das bessere ich nach, das kriege ich hin. Ja? Den Fußball treibe ich dem noch aus und die Oper treibe ich dem noch ein. Ja? Den baue ich mir zurecht. Ich nenne das immer so in meinem Baubild gesprochen, das ist wie wenn ich auf einer Baustelle als Schwarzarbeiter ohne Baugenehmigung arbeite. Und der andere will das nicht mal. Ja? Wenn wir das nicht so machen, dann werden wir mit der Andersartigkeit des anderen irgendwie leben müssen. Das heißt, mit all dem, was er mitbringt. Ja? Und der bringt ja eine Menge mit, so wie wir auch eine Menge mitbringen. Ja, wenn Sie die Schwiegermutter nach dem heutigen Abend wieder anschauen, dann werden Sie sagen innerlich, ach, das ist das Mitbringsel meines Mannes. Ja? Das ist sozusagen, das bringt er mit. Ja? Ob nah oder weiter weg, das sei mal dahingestellt, der bringt ja vielleicht auch einen Freund mit, der bringt sein Interesse mit, der bringt seinen Hund mit, ja, der bringt sein Auto mit. Also der bringt alles Mögliche mit, seine Briefmarkensammlung. Und irgendwie müssen wir mit dem, was er mitbringt, zurechtkommen. Wie gesagt. Außer, wir arbeiten dagegen an. Ja. Wir kriegen das schon weg. Der Hund wird vergiftet, die Schwiegermutter bei eBay verkauft. Irgendwann passt das. Ja. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich werde großzügiger, demütiger, toleranter, aushaltender und lerne, mich immer wieder auf das Wir hin auszurichten und lerne auch gleichzeitig Fähigkeiten zu entwickeln, mit der Andersartigkeit des anderen zurechtzukommen. Wobei es noch viel mehr gibt, was der andere mitbringt. Ja, da prallt noch viel mehr aufeinander und auch was wir mitbringen. Ja, er bringt Bedürfnisse mit, er bringt Werte mit, er bringt Konditionierungen mit, er bringt Geheimnisse mit, Glaubenssätze, an die er glaubt, gewisse Schemata und noch vieles, vieles mehr. Und da prallt ein Bündel an Geschichte aufeinander, mit dem wir irgendwie zurechtkommen müssen. Ja, vielleicht haben Sie ja auch schon entdeckt, dass Ihre Partnerin, Ihr Partner ganz viele Begabungen mitbringen. Ja, also, es gibt ja immer wieder, der eine bringt die Begabung mit, das ist eine Begabung, ich finde eine ganz wichtige Begabung, aus Chaos immer wieder Ordnung zu machen. Und der andere bringt die Begabung mit, aus Ordnung immer wieder Chaos zu machen. Das sind zwei wunderbare Begabungen, die sich herrlich ergänzen, weil das würde derjenige, der immer Ordnung macht, mit seiner Begabung machen, wenn es nicht denjenigen gäbe, der ihm die Gelegenheit gibt, immer wieder Ordnung zu machen. Ja? Also was machen wir sozusagen mit all diesen wunderbaren Begabungen? Ich nenne ja die eine Gattung immer den Häufchentechniker und den anderen den Streutechniker. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Rotten wir den Streutechniker aus oder stellen wir ihn unter Artenschutz? Im Bewusstsein, dass Artenvielfalt unser Überleben sichert. Ja? Ausrottung ist immer ein kritisches Modell. Artenschutz ist ein schwieriges Modell. Aber ich möchte Ihren Blick so ein bisschen auf der einen Seite auf all die Mitbringsel, ja, denen man halt Raum geben muss im Beziehungshaus, lenken. Und ich möchte Ihren Blick ein bisschen auf all die Begabungen lenken, die Sie vielleicht bisher noch gar nicht als Begabung entdeckt haben. Es gibt Leute, die haben die Begabung, Zahnpastatuben offen zu lassen und die Senftube aus der Mitte auszudrücken. Ich denke immer, boah, was ist das für eine Begabung? Wo haben die das her? Ja? Ich kann das nicht, ja. Ich muss immer zwanghaft die Zahnpastatüte zumachen und den Senf von unten her ausdrücken. Und wenn ich auf so einen Menschen stoße, und das Leben ist ja genial. Es arbeitet ja nicht nur am Wohlergehen, am Wir, es arbeitet eben auch an der Entwicklung, an der Polarität, am Heil. Und es gibt Beziehungen oder in Beziehungen gibt es viele Aspekte des Wohls. Und es gibt viele Aspekte des Heils. Und Heil heißt immer ganzer werden. Heil heißt immer Raum geben, dass etwas hinzukommt. Ja, Jesu sagt Feindesliebe. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir vor allen Dingen damit um, ja, dass der andere natürlich mit einem gewissen Bindungsstil kommt? Ich habe das vorher schon angedeutet. Wir machen alle Bindungserfahrungen in unserer frühen Kindheit. Und da Da gibt es sehr unterschiedliche Bindungsstile. Ich kann sehr sicher gebunden sein, dann kann ich viel Freiraum lassen. Ich kann aber auch sehr unsicher gebunden sein. Wie gehe ich da in der Partnerschaft damit um? Und Bindungsstile oder auch Überzeugungen, Konditionierungen, Werte sind sehr starre Geschichten, die nicht unveränderbar sind, aber die Erfahrung brauchen, Begegnung brauchen, Ermutigung brauchen, Einladung brauchen, damit wir über neue Erfahrungen gewisse Dinge auch verändern können. Und wenn ein sehr sicher gebundener Mensch mit einem sehr unsicher gebundenen Menschen zusammenkommt, dann gibt das eine eigene Spannung, die sich nicht so ohne weiteres und so einfach auflösen lässt, indem man einfach ein Buch liest. Es gibt gewisse Überzeugungen, die man hat, ja? Und wir haben ja auch eine begnadete Fähigkeit, immer wieder diese wunden Punkte zu drücken. Wir machen ja relativ schnell in Beziehung die Erfahrung, wenn ich da drauf drücke, dann schreit der. Ja? Und wenn ich was will, drücke ich da drauf, dann tut es dem weh und vielleicht kriege ich das dann. Ja? Also wir bringen eine ganze Menge sozusagen an wunden Punkten mit. Wir sind ein bisschen wie Siegfried, ja, der im Drachenblut gebadet hat und da ist nur ein Lindenblatt runtergefallen. Da gab es einen Herbstwind und wir haben viele Wundestellen. Und wir kriegen es relativ gut hin, uns immer wieder diese wunden Punkte zu drücken. Und wir haben natürlich auch viele Dinge gelernt. Ich kann gelernt haben in meinem Leben, dass ich mich wohlfühle, wenn es sauber ist. Und ich kann gelernt haben, dass ich mich wohlfühle, wenn es gemütlich ist. Und wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Konditionierungen aufeinanderprallen, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Die Andersartigkeit ist konfliktträchtig. Das ist gar keine Frage. Das heißt, es stoßen unterschiedliche Impulse aufeinander. Also ist die zentrale Frage, sehe ich die Begabungen in dem anderen und wie gehe ich mit den Eigenarten, mit den Mitbringseln, mit all dem, was er mitbringt, um? Stelle ich ihn unter Artenschutz oder rotte ich ihn aus? Was ist denn ein Konflikt? Ein Konflikt ist erstmal nichts anderes wie, dass zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinanderstoßen. Ein banales Beispiel, ich habe das Bedürfnis, ja, also ich würde mein Waschbecken nicht finden im Bad, wenn ich nicht Spuren hinterlassen würde. Und eine Frau kann das Bedürfnis haben oder ein Partner, eine Partnerin kann das Bedürfnis haben, das Waschbecken muss spiegelblank sein, ja, sonst finde ich es nicht wieder. Ich kann das Bedürfnis haben, Staub muss aus der Wohnung raus. Und ich kann das Bedürfnis haben, ich bringe den Staub noch ein bisschen von draußen mit rein. Ja. Vielleicht kennen Sie das auch. Man legt so einen Parkettboden. Ja. Ganz neu. Kein Kratzer. Und der eine hat das Bedürfnis, das soll die nächsten 30 Jahre jetzt so sein. Und der andere hat das Bedürfnis, machen wir gleich eine Fete, ja, und lassen den 30 Jahre altern, dann fühle ich mich wohl. Ja. Und das ist ein Konflikt. Das heißt, die Andersartigkeit ist die Konfliktträchtigkeit. Konflikt ist das Normalste auf der Welt. Das Leben ist konflikthaft. Konflikte sind Aufeinanderstoßen unterschiedlicher Unterschiede. Werte, Bedürfnisse, Haltungen. Und die Frage ist, was machen wir aus diesem Konflikt? Ja, das ist die Frage. Wie gehen wir mit diesem Konflikt um? Also, gehen wir mit dem Konflikt so um, dass wir streiten? Das heißt, wir geben etwas hinein, Emotion. Gehen wir mit dem Konflikt so um, dass wir ihn unter den Teppich kehren, dann ist er weg. Um des lieben Friedenwillens gehen wir mit dem Konflikt so um, mit der Andersartigkeit, dass wir uns zusammen auseinandersetzen und sagen, okay, wir gucken mal, wie gehen wir mit dieser Spannung um. Ich sehe prinzipiell vier große Wege, mit Konflikten umzugehen. Der eine Weg ist, weil Konflikte mögen wir nicht. Sie erzeugen Spannung, also wollen wir sie wegnehmen. Der eine große Weg ist, wir streiten. Ja? Wir gehen mit Macht in den Konflikt rein. Der zweite Weg ist, wir versuchen einen Kompromiss zu finden. Der dritte Weg ist, wir versuchen einen Konsens zu finden. Und der vierte Weg, den ich die Magie der Konflikte nenne, ich habe da eine Linie gezogen, weil der will den Konflikt nicht beseitigen, sondern der will lernen, mit der Spannung zu leben. Magie der Konflikte möchte ein spannendes Leben haben und nicht den Konflikt in die Entspannung bringen, indem man ihn beseitigt. Was wir am liebsten mögen, ist, mit Macht an den Konflikt ranzugehen, nämlich die Vorherrschaft. Unser Bedürfnis ist wichtiger, unser Wert ist richtiger. Es ist richtig, man muss die Wohnung staubsaugen, man muss die Fenster putzen. Das muss man einfach machen. Punkt. Ja, das ist unser Glaubenssatz, das haben wir gelernt, das ist ja völlig in Ordnung, aber der Glaubenssatz ist eben nur ein Glaube. Und der andere glaubt, Staubsaugen muss man gar nicht, mit Staub kann man total gut leben, Staubsaugen macht mich depressiv, ja. Es macht mir immer so traurig, wenn der Staub im Staubsauger verschwindet. Ja. Ich lasse den heimlich wieder frei. Ja? Der arme Staub im Staubsauger. Ja? Nein, meins ist richtig. Also fangen wir an, Macht auszuüben. Ja? Und das machen wir sehr direkt. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Wenn meine Frau das tun würde und solange meine Frau ihre Füße unter meinen Tisch streckt, läuft das genau so ab, wie ich das möchte. Und die Welt ist in Ordnung. Ja? Und wenn wir diese Macht nicht direkt durchsetzen, dann halt indirekt. Wir nörgeln, wir drohen, wir kritisieren, ja, wir erpressen. Ich möchte Ihnen das ja nicht vorlesen, weil ich Sie da nicht weiterbilden möchte. Du bist wie dein Vater, du machst alles so unglaublich kompliziert, lach nicht so laut, trink nicht so viel, denk mal darüber nach. So geht das nicht weiter, das muss getan werden. Wenn du das noch einmal sagst, dann... Psychologen sagen gerne, du solltest mal deinen Mutterkomplex aufarbeiten. Ja? Mach mal eine Therapie. Ich schenke dir 10 Stunden beim Psychoanalytiker. Ja? Was ist denn die Botschaft? Die Botschaft ist, du bist nicht okay, ändere dich, dann ist es wieder in Ordnung. Du glaubst nicht, was ich glaube. Du hast nicht den Wert, den ich habe. Meiner ist richtig. Und plötzlich fängt man an, über die Richtigkeit der Werte, über die Richtigkeit der Glaubenssätze zu diskutieren. Und das führt natürlich dann zu einem verbissenen Streit, der zu nichts führt. Vorher habe ich gesagt, es wäre wichtig, tiefer zu gehen, an die Werte zu gehen und sich mit den Werten auseinanderzusetzen, weil man kann das glauben und man kann das glauben. Kein Mensch ist in der Lage, Wahrheit zu erfassen. Wir können nur glauben, dass es so ist. Es kann besser funktionieren, wenn der Staub draußen ist. Es kann besser funktionieren, wenn die Fenster geputzt sind. Aber es könnte durchaus sein, dass andere Glaubenssätze ihre Berechtigung haben. Nur weil ich konditioniert bin, also mich wohlfühle, wenn eine Bedingung geschaffen ist, heißt das noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Nur weil ich mich wohlfühle, wenn der Müll runtergebracht wird, heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch auf Müllhalden irgendwo in Mittel- oder Südamerika leben könnte, obwohl man das nicht will. Also, Glaubenssätze sind keine Wahrheiten und Bedürfnisse sind sehr individuell. Und wenn ich die Botschaft rausgebe, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht du, ändere dich, dann habe ich das Ziel, den anderen besiegen zu wollen. Und das Problem ist, ich kann gewinnen, ja, über Erpressung. Wenn du das nicht machst, dann lasse ich mich scheiden. Wenn du das nicht machst, dann hänge ich mich auf. Ja. Und dann macht er das. Und immer wenn ich gewinne, erzeuge ich einen Verlierer. Und Canetti hat mal so treffend gesagt, vieles darf man nicht sein. Aber das Einzige, was man niemals sein darf, ist ein Gewinner. Man muss sich sehr bewusst sein, wenn man sich durchsetzt über Macht, dann verliert die Beziehung immer irgendetwas. Und das gilt in Beziehungen der Partnerschaft, das gilt in Führungsstrukturen, dort, wo wir arbeiten, das gilt in politischen Strukturen. Immer da, wo die Macht sich durchsetzt, verliert die Beziehung. Und wenn man das will, weil man in die Macht verliebt ist und weil man dem Rausch der Macht sich hingibt und sagt, das fühlt sich gut an, mächtig zu sein, und man den Preis dafür bezahlen möchte, dass Beziehung verliert, ist das ja auch in Ordnung. Man muss nur wissen, was man damit erreicht. Es ist, glaube ich, unmöglich in Beziehungen, dass wir uns nicht auch mal kritisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Kritik immer wieder, wenn uns die Verbundenheit wichtig ist, das Wichtige, was uns zusammenhält, immer wieder ausgleichen durch wertschätzende, freundliche Bemerkungen. Gottman, einer der Päpste der Paarforschung, hat das berechnet und hat gesagt, es wäre gut, eine Kritik auf 5 wertschätzende, freundliche Bemerkungen, Zeichen auszugleichen. Wenn die Kritik kommt, wenn die Macht kommt, wenn der Streit kommt, wenn die Emotion kommt, ist ja nicht verhinderbar, dass die kommt. Wäre es vielleicht ganz gut, wir wüssten, wie wir damit umgehen können, wenn uns Deeskalation am Herzen liegt. Weil wenn die Emotion kommt und du machst das nicht nochmal und wir reagieren sozusagen auf das, was kommt, mit Schlagfertigkeit, dann eskalieren wir. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Mir fallen immer die besten Argumente 3 Stunden später ein. Ja. Dann habe ich das richtige Wort. Ja. Ich kann natürlich auch, wenn die Emotion kommt, sagen, ich flüchte. Ich bin ja ein großer Fan. Ja. Wenn es um Verbundenheit geht, muss ich immer wieder deeskalieren, wenn die Emotion hochkommt. Eine Kompetenz vielleicht entwickeln, wie gehe ich mit Emotionen um? Und das ist wie auf der körperlichen Ebene, wie gehe ich mit Angriffen um? Ich bin ein großer Fan vom Aikido. Ich habe ganz viel vom Aikido gelernt, weil Aikido eine Haltung ist, mit Angriffen umzugehen, mit Emotionen umzugehen. Und die Aikido-Haltung, die sagt erstmal, es gibt gar keinen Angriff. So, es gibt einen Menschen, der hat eine Emotion und diese Emotion ist Energie und hol dir die Energie, das ist wunderbar. Und geh in Beziehung mit dem, der diese Energie hat. Geh also in Kontakt mit dem, hol sie dir und lenk sie so um und weiter, damit der nicht zu Schaden kommt und du auch nicht zu Schaden kommst. Ja? Das ist die Aikido-Haltung. Beispiel. Meine Frau und ich sind alleine zu Hause. Ich höre einen Schrei aus der Küche, einen Emotionsschrei. Wer hat den Spüllappen unausgedrückt in der Spüle liegen lassen? Wir sind alleine zu Hause. Ja? Wer? Heißt also in der Aikido-Haltung, hey, da gibt es ein Geschenk, geh hin. Ja? Hol dir das Energiegeschenk ab. Also nichts wie raus aus dem Arbeitszimmer, runter in die Küche. Das ist Aikido. Immer hin zu dem, ja? Weil das Geschenk ist dort. In Kontakt gehen. Ja? Also gehe ich hin zu meiner Frau und jetzt die Energie lenken. Das ist Aikido. Also Energie lenken heißt natürlich nicht face to face, sondern neben meiner Frau gemeinsam in die Spüle gucken. Den Spüllappen anschauen und zu ihr sagen, ekelhaft. Sie guckt mich an, ich gucke sie an. Ja. Dieses Beispiel wird x-mal formuliert. Ich finde es einfach ein schönes Beispiel. Ja, das ist ein Beispiel, das ist wahrscheinlich nie passiert. Ich stehe an der Ampel, ökobewusst, mit meinem Auto, Motor aus, Ampel auf grün, ich starte den Motor, springt nicht an. Hinter mir jemand, wahrscheinlich Mann mit Hut, hupt. Ich noch nervöser, springt nicht an. Aikido. Hey, da gibt's was zu holen. Der will Kontakt mit dir. Also steige ich aus, gehe zu ihm hin, bedanke mich erstmal, ja, dass er mich so unterstützt hat. Das ist ja wie im Stadion mit Hupen. Ich sage, ich bin anscheinend nicht in der Lage, vielleicht können Sie es mal probieren. Ich unterstütze Sie so lange mit dem Hupen, bis der Wagen läuft. Fahren Sie dann rechts ran, dann tauschen wir die Wagen. Und das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Es geht bei dieser Haltung darum, dass wir die Emotion sozusagen so nutzen, dass sie wieder runterfährt. Und nicht eskalieren, sondern deeskalieren. Und uns dann mit gewissen Themen zusammen auseinandersetzen. Aber wenn starke Gewitterwolken am Himmel sind, können wir nicht klärend miteinander sprechen, können wir nicht wertschätzend miteinander sprechen, können wir nicht würdevoll miteinander sprechen, weil dann sind wir mit der Emotion beschäftigt und nicht mit dem, worüber wir eigentlich sprechen müssten. Deswegen ist es so wichtig, eine gewisse Kompetenz zu entwickeln, mit Emotionen umzugehen, damit wir wieder in die Lage versetzt werden, mit Verstand zu sprechen. Weil irgendwann schaltet der Verstand ab und die Emotion übernimmt die Kontrolle. Kompromiss. Ich glaube, manchmal geht es nicht ohne Kompromiss, aber Kompromiss ist wirklich eine ziemlich schlechte Geschichte, wenn ich mit unterschiedlichen Werthaltungen umgehe. Meine Frau möchte gerne ans Meer, ich möchte gerne in die Berge. Dann gucken wir Kompromiss, okay, machen wir in Oberschwaben Urlaub. Meine Frau möchte gerne bei offenem Fenster schlafen, ich gerne bei geschlossenem Fenster, okay, wir kippen es. Und manchmal gibt es überhaupt gar keinen Kompromiss. Ja. Ich möchte Kinder, meine Frau möchte keine Kinder, wie soll man das lösen? Machen wir ein halbes Kind, 10 Jahre ein Kind und dann ins Heim? Ich möchte gerne polygam leben, meine Frau möchte gerne monogam leben. Okay, Kompromiss. Sie fragt mich, wie viele Frauen? Ich sage 4. Sie sagt, ich einen Mann, gibt 5 geteilt durch 2, 2,5. Ja? Oder leben wir 10 Jahre polygam und 10 Jahre monogam? Also manchmal müssen wir einen Kompromiss schließen. Aber der Kompromiss bedeutet eigentlich immer irgendwie, dass beide verlieren und keiner so richtig gewinnt. Und trotzdem wäre es gut, wir hätten auch diese Möglichkeit in uns drin und würden in eine Suchbewegung gehen, nicht nur, wie kriege ich den anderen dazu das, sondern wie kriegen wir eine gute gemeinsame Lösung hin, ja, mit diesen Unterschiedlichkeiten. Und die dritte Möglichkeit, mit Konflikten umzugehen, ist der Konsens. Der Konsens wird sehr hoch geschätzt, weil der Konsens natürlich das Ziel hat, dass man in der Sache sozusagen zu einer Lösung kommt, ohne dass die Beziehung verliert. Und das klingt erstmal wunderbar. Ja. Also da gibt es ja so viele, viele Beispiele. Das Wichtige am Konsens ist eigentlich, dass wir zusammen in eine Blickrichtung gucken, um eine Lösung zu finden. Ich ärgere mich immer über die Zahnpastatube, die offen ist, meine Frau über die, die zu ist. Dann wäre der Kompromiss, wir kaufen einfach der Konsens, 2 Zahnpastatuben. Ja, wäre ein Konsens. Oder 2 Waschbecken. Ja. Oder es gibt ja diese konstruierten Beispiele, jeder braucht 5 Eier und dann plötzlich stellen wir fest, der eine braucht nur das Eigelb und der andere nur den Eidotter und schon haben wir ein Konsens, wir müssten uns aber auseinandersetzen, wofür brauchst du das? Wir müssten in den Prozess gehen. Und das ist eigentlich ja nicht schlecht, weil wir miteinander sozusagen in eine Lösung gehen. Wir werden wieder handlungsfähig, die Spannung reduziert sich und der Konflikt ist weg. Und da sehe ich auch das Problem des Konsens. Obwohl es gut ist, immer wieder in diese Suchbewegung zu gehen, aber der Konsens vermittelt uns, es gäbe sowas wie Einverständnis, wie Einsicht, wie Verstehen. Und ich habe das immer wieder ja gesagt heute Abend, ich glaube, in der Tiefe gibt es doch viel Unterschied. In der Tiefe gibt es viel Besonderheit und in der Tiefe gibt es viel Mehrdeutigkeit. Und der Konsens geht sehr schnell über diese Tiefe hinweg und manchmal glaubt man auch, weil 3 oder 4 oder 10 Leute die gleiche Lösung haben, das wäre jetzt Wahrheit. Es ist auch nur ein Glaubenssatz. Es ist auch nur ein Wert. Es ist auch nur eine Haltung oder eine Lösung, aber niemals Wahrheit, weil es auch noch völlig andere Dinge gibt. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, eine vierte Möglichkeit zumindest zu sehen, wie wir mit Konflikten umgehen. Nämlich den Konflikt gar nicht lösen zu wollen, weil vieles gar nicht lösbar ist, sondern auch an der Fähigkeit zu arbeiten, mit Unterschieden zurechtzukommen. Die Magie der Konflikte meint, dass jeder Konflikt eine Tiefendimension hat und in der Tiefe es Unterschiede gibt, die nicht wegzumachen sind. Und diese Unterschiede, ja, diese Polarität des Lebens, diese Differenzierung, die es gibt, diese Reibungsfläche, die es gibt, ist eine ganz wichtige Kraft, weil durch sie entsteht, nicht nur in der Natur, Landschaft, ja, durch die Reibung von Wasser, Wind und Erde entstehen wunderschöne Landschaften. Sondern auch Seelenlandschaften entstehen durch die Reibungsflächen, durch die Unterschiede, die es gibt, durch die Differenzierung, die es gibt. Aber dazu müsste man den Unterschied aushalten lernen. Man müsste ihn wertschätzen können. Man müsste Zeit investieren, dass es unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Werte gibt. Zeit, in denen man sich zusammen auseinandersetzt an diesen Werten, an diesen Bedürfnissen. Es wäre also nicht das Ziel, immer nur Spannung aufzulösen, sondern auch auszuhalten, dass es Unterschiede gibt, die nicht auflösbar sind. Eigentlich ist der Konflikt dazu da, uns einzuladen, in Beziehung zu gehen, uns zusammenzusetzen und uns dann wieder auseinander zu dividieren, uns zu unterscheiden und zu erkennen, ah, du bist so und ich bin so. Und trotzdem können wir an der Verbundenheit miteinander in Beziehung bleiben. Was wir da bräuchten, wäre sowas wie eine Toleranz der Widersprüchlichkeit. Eine Ambiguitätstoleranz. Und die beste innere Haltung, die ich dazu kenne, ist Humor. Also Humor ist eine wunderbare Möglichkeit, die Widersprüchlichkeit, die Unvereinbarkeit des Lebens besser auszuhalten. Deswegen kann ich Sie immer nur einladen, an diesem Muskel der Seele, an diesem Humormuskel zu arbeiten. Humorvoll ins Leben zu blicken. Widersprüche humorvoll ertragen zu können. Gerade der schwarze Humor ist so oft so wichtig. Ein Mann geht am Strand spazieren, entdeckt eine Flasche, da ist ein Geist drin, befreit ihn und der Geist sagt, ich erfülle dir jeden Wunsch. Und der Mann sagt, ich habe Flugangst, bau mir eine Autobahn von hier nach Amerika. Dann sagt der Geist, hast du noch einen anderen Wunsch? Und der Mann sagt, ja, ich möchte gerne meine Frau verstehen. Da kratzt sich der Geist am Bart und sagt, ich komme noch mal zurück auf die Autobahn, zweispurig oder vierspurig? Sind wir bereit, ja, staunend auf die Begabungen zu schauen, respektvoll zu sein, interessiert zu sein an der Andersartigkeit des anderen Menschen, aber es auch stehen lassen zu können und nicht immer einwirken zu wollen, es sich entwickeln lassen zu können und es sein lassen zu können und uns immer wieder einzulassen auf das, was uns verbindet und nicht immer nur auf das, was uns trennt. Ich möchte schließen. Mit ein paar Sätzen eines unbekannten Verfassers, die, glaube ich, nochmal schön zum Ausdruck bringen, was hier im Raum steht. Mit der Zeit lernst du, dass eine Hand halten nicht dasselbe ist wie eine Seele fesseln. Dass Liebe nicht Anlehnen bedeutet und Begleitung nicht Sicherheit. Du lernst allmählich, dass Küsse keine Verträge sind und Geschenke keine Versprechen. Du beginnst deine Niederlagen erhobenen Hauptes und mit offenen Augen hinzunehmen, mit der Würde des Erwachsenen und nicht maulend wie ein Kind. Du lernst alle Straßen auf dem Jetzt zu bauen, weil das Morgen ein zu unsicherer Boden ist. Und mit der Zeit erkennst du, dass Sonnenschein brennt, wenn man zu viel davon abbekommt. Bestelle deinen Garten und schmücke dir selbst die Seele mit Blumen, anstatt darauf zu warten, dass andere dir Kränze flechten. Bedenke, dass du wirklich standhalten kannst und wirklich stark bist, dass du einen eigenen Wert hast. Gehe deinen eigenen Weg. Vielen Dank.